Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Entwicklungssprünge Podcast. Freimut, Wissen für die Ohren, Trauma für die Welt. Und heute mit einem Special Guest. Ich habe nur das Buch gesehen, was diese wundervolle Lady geschrieben hat, und ich wusste, wir müssen reden. Herzlich willkommen, Silke. Schön, dass du Zeit hast, mit mir zu quatschen.
Liebe Gunda, und ich freue mich, dass ich mit dir quatschen darf, weil ich ein großer Fan von deiner Arbeit bin.
Großartig, guck mal, da sind wir beide Fans. Und wer ist jetzt Silke? Silke Müller hat so einen Allerweltsnamen, aber sie gehört zu den Menschen, die Schule nicht nur analysieren, sondern viele Jahre selber geleitet hat, als Schulleiterin einer digitalen Vorzeigeschule sogar, hat sie erlebt, wie sehr sich die Lebenswelt von Kindern verändert und wie wenig sich Schule verändert. Und Gott, heute gehörst du, sagt man so, zu den prägnantesten Stimmen in der Bildungspolitik. Und du hast dieses Buch geschrieben. Ein echter Kracher. Der Titel schon alleine. Du siehst hier meine Marker. Schule gegen Kinder. Das heißt, heute reden wir mal darüber, was es braucht, damit Schule vielleicht zukunftsfähig wird. Aber als erstes wollen wir ein bisschen was über dich erfahren. So, allerwelts Name, Müller, Meier, Schmitz, kennst du bestimmt schon.
Ja, du und ich, dann lebe ich auch noch auf Dorf. Also, weißt du, das ist so, wie sich das gehört.
Okay, auf welchem Dorf mit Hausschweinen oder, nee, Kinder hast du zwei.
Nee, wir haben hier zwischendurch mal so einen Fasan durch den Garten laufen. Und
Auch
tatsächlich,
nicht
das
schlecht.
ist wildromantische Rehe, die manchmal hier über unseren Rasen laufen, weil wir sehr am Stadtrand wohnen, also am Dorfrand, wenn man so möchte. Und wenn du fragst, wer ich bin, man kennt mich eben tatsächlich, dass ich 16 Jahre lang eine relativ große Schule hier im Landkreis Oldenburg geleitet habe, die lange Zeit als Vorzeigeschule galt und noch nach wie vor gilt. Ich komme darauf
Ah,
vielleicht im Laufe des
Oldenburg
Gesprächs.
hoch im Norden, ne?
Ja,
Oldenburg
genau.
ist.
Bremen, Oldenburg, so, ne? Bremen, Hamburg, die Ecke.
Sehr cool.
Und ich komme nochmal darauf zurück, warum ich das gar nicht mehr so geil finde, dass das immer so Leuchtturmprojekte sind. Aber ansonsten hast du schon recht, ich führe auch so ein Allerweltsleben. Bin schon seit über 20 Jahren verheiratet. Ich habe zwei Bonustöchter, wie ich sage, nicht Stieftöchter, genau, die mit mir quasi groß geworden sind. Ich habe leider keinen Hund, den ich gerne gehabt hätte. Aber es ist die Zeit. Und ich bin Digitalbotschafterin des Landes Niedersachsen. Das kam so ein bisschen dazu, weil mir die Entwicklung des Digitalen insgesamt nicht nur im schulischen Bereich, sondern im gesellschaftlichen Bereich wichtig ist. Und dann hat mich seinerzeit das Wirtschaftsministerium in Niedersachsen dazu ernannt. Naja, und ansonsten, wie gesagt, bin ich ja schon seit einiger Zeit eben auch in die Autorenwelt eingetaucht. Und das macht mir sehr viel Spaß. Und ja, ansonsten bin ich ganz normaler Mensch mit ganz normalen Aufgaben. Und bevor wir uns hier getroffen haben, war ich schnell noch bei Rewe, bisschen Schleichwerbung, mein Lieblingsladen hier in Wildeshausen, so heißt der Ort, einkaufen, damit mein Mann nachher was zu essen kriegt.
Ja, ich habe heute meinen Sohn angestibitzt, dass er was kocht, weil ich heute keine Lust habe zu kochen. Das ist gut, wenn die
Sehr, so
schon,
musst du das einfach mal machen. Gut.
ja, wenn die schon so groß sind, dass sie es das selber können, weißt du, dann kann man sagen, heute bist du dran. So, das ist
Ich bin
ganz.
sehr dankbar, das macht meine Stieftochter, meine Große, mit meinem Instagram-Kanal. Das heißt, immer wenn man denkt, Silke hat was, also ich schreibe die Texte, aber sie macht das immer so schön mit den Bildern und postet und zwingt mich zum Antworten. Also es ist gut, wenn man Kinder hat.
Ja, auf jeden Fall. Und Bonustöchter finde ich auch eine sehr wundervolle
Das sind sie wirklich.
Beschreibung. So, du bist inzwischen aus dem Schulsystem raus und eigentlich müssen wir direkt, weil es ja immer nur eine Stunde ist, müssen einsteigen. Silke, gnadenlos sofort. Schule gegen Kinder ist ja ein kracher Titel. Ich mache da sofort so, mache ich meine Unterschrift drunter und sage, yes. Ich glaube, das ist natürlich polarisiert. Wann hast du denn das erste Mal gemerkt? Du bist ja jetzt, kommst ja aus Schule. Sogar Schulleiterin, Vorzeigeschule, und sagst trotzdem, die ist gegen Kinder. Wann hast du das für dich das erste Mal so einen Moment gehabt, wo du sagst so, ey, was geht denn hier eigentlich ab?
Na, ehrlicherweise, Gunnar, ist das ein schleichender Prozess gewesen. Denn dadurch, dass ich 16 Jahre lang Schulleitungsverantwortung hatte, bist du natürlich noch mal ganz anders mit dem System befasst als, und wenn ich jetzt sage, nur, ist das nicht despektierlich gemeint, aber nur als Lehrer. Das heißt, wenn ich sozusagen davon spreche, dass ich diese Tätigkeiten hatte, die auch ganz viel mit Gestaltung und Verwaltung zu tun hat, dann spielt das natürlich eine Riesenrolle dabei, dass ich gemerkt habe, wie viel man eigentlich darum kämpfen muss, wenn man Kindern was Gutes tun möchte. Stichwort Renovierung von Schulgebäuden, wo irgendwie gleichwohl die Schulträger reich oder arm sind, vollkommen egal, irgendwie nie Geld da ist. Erlasse, wo du denkst, was soll denn der Scheiß jetzt? Irgendwie totale Statistik ja, basierende Erhebung, die man machen muss. Ich finde Daten wichtig, darf man nicht falsch verstehen. Aber das sind manchmal solche Daten, wo ich mir denke, was bringt uns das denn noch? Und da könnte ich jetzt ganz viel in die Tiefe gehen. Aber da habe ich schon immer gedacht, Leute, was wir hier machen, ist Nonsens. Zweites Beispiel, Inklusion. Wenn man Kinder mit einem Förderbedarf hat und plötzlich werden Förderschulen abgeschafft, um vermeintlich Inklusion zu betreiben, aber Kindern übrigens dort auch eine mögliche Heimat zu nehmen, die sie vielleicht für einen Moment brauchen, weil sie ein kleineres System brauchen. Das ist das zweite große Thema. Und wenn man das weiterdenkt und sagt, Kinder mit Förderbedarf bekommen ja dann irgendwie so Doppelsteckung, aber da sprechen wir von 3 bis 5 Stunden die Woche, wo dann jemand zusätzlich für die Förderung dabei ist. Ansonsten ist es unter ferner Liefen. Es geht um eine wohlwollende Ganztagsbetreuung. Es geht um Schulessen. Es geht aber auch um Ausstattung. Also Gunda, ich könnte dir nächtelang davon erzählen, warum dieses System mindestens nicht für die Kinder arbeitet. Aber insbesondere im Digitalisierungsprozess habe ich eben auch nochmal festgestellt, das ist alles gegen die Kinder. Und der letzte und für mich wichtigste Punkt: Es ist zu wenig Zeit für Beziehungsarbeit. Und das ist für mich der ausschlaggebende Punkt zu sagen, wenn Kinder in der Schule, im letzten stabilen System in unserer Gesellschaft vielleicht, irgendwie andocken sollen, dann braucht es das Zeit für Beziehung und Zeit für Bindung und all das geht eigentlich unter.
Ja, also da bin ich schon mal froh, dass wir da drauf kommen, aber später vielleicht noch mal mehr, weil für mich als Traumatherapeutin ist das natürlich Bindung vor Bildung, ist das, was ich immer sage. Ich glaube, dieses, was macht das mit unseren Kindern, ne? Also klar, kennst du bestimmt auch die Kinder, die dann noch nicht mal mehr auf Toilette gehen, die ganze Schulzeit, weil die Toiletten so fies sind, dass wir als Erwachsene da auch nicht drauf gehen würden. Also mal so richtig Butter bei den Fische. Und dass du das auch als Leitung sagst oder ehemalige Leitung, da kommt so viel, wo man denkt, wofür denn?
Also ich habe für mein System gekämpft, ne? Und ich glaube, ich hatte auch ein super Standing und ich hatte ein tolles Verhältnis zum Schulträger, der das aber alles ähnlich gesehen hat und der hat gesagt, ja, wir sind uns teilweise die Hände gebunden. Das heißt, ich habe mein erstes Buch angefangen mit dem Satz, ich fahre jeden Morgen an den schönsten Ort der Welt, ich fahre an eine Schule. Und das empfinde ich eigentlich auch so. Ich glaube nur, dass man sich keinen Gefallen tut, wenn wir immer nur in der Schönfärberei bleiben, im Sinne von, guck mal, was denn doch schon gut läuft, sondern dass man mal für die Kinder benennen muss und sagen muss, nein, es ist echt richtig grottenschlecht an vielen Stellen.
Ja, und wenn wir sagen, also Schule gegen Kinder, was macht das denn mit den Kindern?
Also du hast es eben gesagt. Also ne, du hast gesagt, die Kinder, die nicht mehr auf die Toilette sich trauen zu gehen. Wir haben Kinder, die zeigen ja im Grunde genommen psychologische Auffälligkeiten im Sinne von viel Schulangst, die sich entwickelt. Robert Bosch hat gerade ja im letzten Jahr nochmal konstatiert, dass 1/5 aller Kinder irgendwie psychische Auffälligkeiten zeigen. Wir sehen eine Mobbinglage, wir sehen eine Cybermobbinglage, die nicht richtig aufgefangen werden kann, weil zu wenig Schulsozialarbeiter zum Teil auch da sind und wieder dieses Zeitproblem in Richtung Beziehungsarbeit da ist. Wir sehen absoluten Leistungsdruck, der überhaupt nicht mehr angemessen ist auf diese Heterogenität der Kinder. Das ist so eine Gleichmacherei. Das heißt, Persönlichkeitsentwicklung findet ja gar nicht statt. Und das sind Dinge, die ärgern mich, weil wir eben dieses System, was 200 Jahre alt und vollkommen veraltet ist, immer noch denken, es passt auf die Generation von heute. Und die ist halt völlig anders als noch vor 5 oder 10 Jahren. Diese Komplexität der Problemlage ist halt mit nichts zu vergleichen. Und trotzdem reagieren wir nicht.
Ja, das sehe ich auch so und ich finde halt, das, was sich zeigt, ist so eine Symptombekämpfung, ne? Also unsere Kinder und Jugendliche zeigen mit aller Macht, ey, wir halten das nicht aus, das ist an uns vorbei. Dadurch haben wir natürlich gefühlt 30 ADHS-Kinder in einer Klasse und die Kriminalität nimmt zu und anstatt zu gucken, was ist denn da los, gibt es jetzt Polizei an Schulen.
Ja, und die Sozialpädagogen sagen, also unsere damals auch, weißt du, Silke, ich komme ja nicht mal, und wenn du so willst, Dorfschule auch geleitet, ne, so auf dem Land, wo du denkst, Welt ist noch einigermaßen in Ordnung. Da hat die Sozialpädagogin gesagt, weißt du, Silke, ich kann ja das Feuer nicht mal mehr löschen, ich kann es mal auf eine Glut runterbringen, aber dann muss ich zum nächsten Fall, dann ist der nächste Einsatz und das ist doch total krank. Und genauso sieht's aus.
Du sagst, dass viele Strukturen der Schule aus dem 19. Jahrhundert stammen, sehe ich auch so. Was ist aus deiner Sicht die größte Fehlannahme des Bildungssystems?
Die größte Fehlannahme ist aus meiner Sicht immer noch, dass es funktioniert, allen Kindern den gleichen Stoff zu vermitteln, also auf eine gleiche Art und Weise und in ein gleiches Leistungssystem zu zwingen. Stichwort Klassenarbeiten, die sozusagen die Leistung abprüfen. Stichwort Vergleichbarkeit, übrigens auch Kopfnoten, finde ich ganz schlimm, ne? So nach dem Motto, Sozialverhalten und Arbeitsverhalten wird bewertet. Und das erstickt Individualität. Und das macht mich wütend, dass wir Kinder nicht in ihren Persönlichkeiten fördern. Und ich glaube, wenn wir davon ausgehen, wie komplex die Problemlage unserer Welt geworden ist und man eigentlich sehr kollaborative Fähigkeiten bräuchte, die zu lösen und sehr, sehr heterogene Teams, dann machen wir in der Schule genau Bullshit, Bullshit. Dazu befähigen wir Kinder nicht. Und wir machen sie eher leise, als dass sie befähigt werden, laut ihre Stimme zu erheben und das auch zu
Voll.
können und sich zu trauen.
Ja, voll. Ein auch Bildungsaktivist, der inzwischen verstorben ist, müsste jetzt in meinem Gedächtnis den Namen kramen, der sagte, die Eltern vom Bildungssystem sind das Militär und die Religion.
Ja.
Und darin ist alles begründet. Was ist denn deine Idee? Also die Eltern haben wir jetzt nun mal. Wie
Ja.
kriegen wir denn, keine Ahnung, neue Adoptiveltern oder können uns aus der Erziehung lossagen und sagen, Edge, wir sind jetzt erwachsen, lass uns hier in Ruhe. Also, was wäre dein Move, um in die Veränderung zu kommen?
Naja, also der Move ist relativ komplex und der braucht auch relativ viel Mut, weil ja, ich kann immer sagen, die Eltern müssen und so weiter und so fort. Du hast es gerade gesagt, aber nicht jedes Kind hat mehr ein stabiles Elternhaus und wo die Eltern stabil mitwirken, habe ich weniger das Problem, weil ich mich darauf verlassen kann, dass Elternhaus Schule unterstützt. Aber was ist mit den Kindern, die zu Hause wenig Unterstützung erfahren, wo die Familien entweder wohlstandsverwahrlost, sozialer Brennpunkt oder es ist einfach sehr leise geworden aufgrund des gesellschaftlichen Drucks, den ich habe und permanent arbeiten muss. Das heißt, Schule hat ja nun mal die Aufgabe, und ich habe eben gesagt, es ist der einzig stabile Ort, jedes Kind erstmal aufzufangen und jedes Kind in seiner Individualität zu begreifen. Und wenn ich jetzt den großen Wurf machen wollen würde, dann kann ich immer sagen, ja, eine Graswurzelbewegung ist gut. Und wir haben ganz viele Preisträgerschulen, die schon anders arbeiten als andere Schulen, ungefähr 300 in Deutschland. Aber darum geht es mir nicht, sondern ich brauche doch erstmal neue Strukturen, um aus diesem Alten rauszukommen. Und die müssen selbstverständlich politisch gesetzt werden. Und da habe ich für mich das für wirklich äußerst wichtige Thema, dass ich den Bildungsföderalismus nicht nur kritisiere, sondern eben den Vorschlag mache, Leute, es darf nicht vom Geburtsort eines Kindes abhängen, ob es gute oder schlechte Bildung erfährt und wer sich gerade, welcher Kultusminister was ausgedacht hat. Und plädiere sehr für einen Staatsvertrag für Bildung, ähnlich wie wir es bei Sicherheit und Energie auch haben, ne? So, dass man sagt, okay, das sind die Standards, die wir für alle Kinder setzen. Und ehrlicherweise müssen wir raus aus politischer Legislatur. Denn wenn alle 4 Jahre eine Parteifarbe darüber entscheidet, wie das Bildungssystem gestaltet wird, kann sich kein Prozess und keine Vision wirklich entwickeln. Und das ist frevelig. Und wenn du das noch kurz weiterdenkst, welche politische Lage wir in unserem Land haben und welche Parteien möglicherweise irgendwann mal Regierungsverantwortung übernehmen, wo uns ganz schlecht wird, da glaube ich, dass das sensible System Bildung muss raus aus dieser ministeriellen Begleitung. Da müsste eher so ein Expertengremium da sein, Wissenschaftler, Juristen, Praktiker, Zukunftsforscher, die diese Vision begleiten und die sie auch evaluieren. Aber damit sich endlich mal was entwickeln kann. Und das muss jetzt beginnen.
Voll, wir sind kurz vorm Total-Breakdown. Also
Ja.
das seh ich genauso.
Aus meiner Sicht, Gunnar, sind wir mittendrin. Du hast eben das schöne Beispiel Religionsunterricht gesagt, wenn ich das noch kurz ergänzen darf. Ich plädiere ja in meinem Buch tatsächlich für die Abschaffung des Religionsunterrichts und sage,
Ja, stimmt, habe
ehrlicherweise,
ich gelesen.
ja, ich weiß nicht ganz genau, ob das alle so toll finden, aber ich bin durchaus christlicher Mensch, darum geht es gar nicht. Ich glaube nur, dass wir kulturell fähigen Unterricht bräuchten, um Kinder sozusagen auf diese Heterogenität der Kulturen vorzubereiten und das vielleicht eher im Bereich des Ethischen. Jetzt kommt in Niedersachsen dieser Tage die Forderung oder die Einführung von christlichem Religionsunterricht, wo ich mir denke, alles klar, was machen wir denn? Wir hatten evangelisch-katholisch, dann hatten wir kooperativ oder konfessionell kooperativ, dann haben wir Werte und Normen und jetzt machen wir mal christlichen Religionsunterricht. Und ich denke jetzt aber, geht's noch irgendwie? So.
Nicht, aber das ist ja, also ich glaube, wir können das von allen Seiten beleuchten, ne? Wenn wir jetzt gucken, was die psychische Belastung bei Kindern,
Ja.
also ich glaube, jedes Fünfte hat eine psychische Belastung, jedes Zweite sieht sich schon nicht mehr als glücklich und schon lange nicht als selbstwirksam. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, da bin ich natürlich als Therapeutin und sage, jedes zweite Kind ist unglücklich, um es mal platt auszudrücken. Und wir kommen trotzdem nicht zu dem Move, was zu ändern. Da wäre ja die erste Frage, was würde denn passieren, wenn wir Schule konsequent aus der Perspektive der mentalen Gesundheit von Kindern denken würden?
Ich glaube, dann
Also
ist das ein Zufluchtsort für Kinder. Also, ne, wenn du mal sagst, so nach dem Motto, es läuft ja, das hat ja ganz unterschiedliche Beweggründe, warum es Kindern nicht gut geht. Vielleicht, dass sie sich, manchmal können Kinder es ja auch gar nicht definieren, woran es liegt, dass sie einsam sind, dass sie sich irgendwie nicht angekommen fühlen. Es gibt halt viele, viele Zahlen und viele Studien, die das ja belegen. Und gleichzeitig ist dann der Ort Schule derjenige, wo sie sich nicht entfalten können, wo sie irgendwie auch Angstgefühle haben, wo sie sich nicht aufgenommen fühlen, wo sie unter Druck stehen. Macht man diesen Move, dass man sagt, alles klar, jetzt mal nur aus Sicht der mentalen Belastung oder Entlastung, dann wäre doch logischerweise Schule plötzlich der Ort, wo Kinder sagen, du kannst mich mal, Mama, ich gehe zur Schule. Oder es ist mir egal, ich gehe jetzt zur Schule, weil das ist mein Hallo, wie wir früher gesagt haben.
Ja, das
So.
wäre geil, aber da sind wir ja weit entfernt von. Das
Ja.
ist ja eher umgekehrt, ne? Es gibt ja immer mehr Familien, die abwandern wegen der Schulpflicht und sagen, ich kann das ja alles nicht mehr aushalten und meine Kinder da reinstecken, weil es so drastisch wird. Und da bin ich jetzt mal so, also ich habe ja das Buch geschrieben, Das verstaatlichte Kind, optimiert, reguliert, traumatisiert, wie eine Gesellschaft ihre Kinder versaut. Und da ist es schon so eine Haltung, auch mit ein Stück Vorwurf, zu sagen, ey Leute, ist das hier gewollt? Und frage ich dich jetzt, wenn du jetzt ehrlich auf das Schulsystem in der aktuellen Form guckst, was ja eigentlich für Kinder gemacht sein soll, oder ist es doch eher eine Weiterführung, um ein System, was auch nicht mehr funktioniert, am Laufen zu halten?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Aber was für mich noch viel schlimmer ist, ist es eher, dass Bildung eben keine Lobby hat, Kinder erst recht nicht, aber Bildung auch nicht im Mittelpunkt des Interesses von Politik steht. Denn für mich ist das ein ganz einfacher Grund. Wir alle sind mal zur Schule gegangen, ne? Und jeder weiß ja vermeintlich mit der Expertise als Schüler, wie Schule so zu sein hat und was die Aufgabe von Schule ist. Jetzt haben wir das Problem, in Anführungsstrichen, dass Schule kein Wirtschaftsunternehmen ist. Das heißt, die kostet nur, aber wir kriegen am Ende des Tages nichts raus. Haha, großer Fehldenken, weil am Ende des Tages, ne, ich glaube, wir buddeln keine seltenen Erden aus. Der einzige Rohstoff, den wir haben, ist eigentlich Bildung. Bildung für Forschung, Bildung für Wissenschaft, Bildung aber auch für ganz normale Gesellschaft. Und Toleranz und Demokratie, Werteerziehung, großer Punkt. Das ist natürlich mit Geld nicht aufzuwiegen. Ich würde sagen, das ist unbezahlbar, was wir an Schulen für Leistung erbringen und was die Kinder sozusagen, wie sie ausgebildet werden. Diesen Gedanken gibt es aber nicht, sondern man steckt in Schule rein, man kann sich auf das System einigermaßen verlassen, es ist grundversorgt, wie man so schön sagt, und es erfüllt seinen Zweck. Und wenn etwas seinen Zweck erfüllt, nämlich dass die Schulpflicht, und da gebe ich dir dann recht, ne, diese Verstaatlichung, damit einen Haken hinter hat, dann ist doch alles wunderbar. Jede Veränderung kostet jetzt A enorm viel Kraft, enorm viel Geld übrigens auch und würde ein überdauernder Prozess sein. Das heißt, man müsste sich in Zeiten dieses Föderalismus ja überlegen, wir einigen uns alle auf eine Vision, deswegen übrigens der Gedanke des Staatsvertrages, um dem nachzustreben, um zu sagen, sukzessive bauen wir jetzt alles um und ordnen alles unter. Haben wir nicht. Und damit hätte aber übrigens Bildung dann eine Bedeutung wie Sicherheit. Dadurch hätte Bildung eine Bedeutung wie unsere Wirtschaftskraft. Und das, da hängt politische Legislatur wieder mit zusammen, ist nicht unbedingt im Fokus. Keine
Ja,
Ahnung.
obwohl es ja eigentlich bescheuert ist. Also wenn ich
Na
das mal
klar.
so unter uns beiden Gebetsschwestern hier formuliere, wenn es ein Wirtschaftsunternehmen wäre, man würde drauf gucken und würde sagen, ich mache es jetzt wirklich sehr platt, ne? Wir investieren nicht in unsere Produktion, ja? Die Qualität wird immer schlechter und das Endergebnis wird eine Katastrophe. Das heißt, wenn wir nicht in Bildung investieren, dann graben wir uns selbst das eigene Grab, weil das, was unsere Kinder jetzt lernen, gehorchen, funktionieren, aber nicht eigenständig denken, damit werden die, wenn ich das jetzt mal als Therapeutin schwarz malen darf, wenn die dann Erwachsene sind, werden die nicht gesellschaftsfähig sein, weil sie
Richtig.
keine Probleme lösen können. Sie werden in Depression und Burnout kommen, weil sie kein Gefühl von Selbstwirksamkeit haben. Ich kann das, ich schaffe das, weil die digital, da kommen wir auch noch zu, die digitale Zukunft gar nicht handeln können, sondern selber überfordert sind. Und wir machen uns damit ja selber, wir haben uns ja selbst das Wasser, ist ja voll bekloppt.
Jetzt haben wir noch dazu das Problem, dass wir in der, und das ist keine allgemeine Schuldzuweisung, aber wir haben in der Politik in der wenigsten oder die wenigsten Leute, die wirklich Ahnung haben von diesem System Bildung. Man redet sehr gerne über Schule, aber ehrlicherweise beschäftigt man sich nicht so gerne. Ich habe schon überlegt, ob ich das Buch hätte ich eigentlich, hätte Drömer mal sagen müssen, wir schicken das mal jedem Abgeordneten im Bundestag, dass wir überhaupt mal sehen, was hier läuft mit Lesepflicht. Und ich mache eine Klausur hinterher.
Ja.
Aber, so. Aber genau das ist ja der Punkt. Das heißt, es wird nicht gesehen, dass wir uns gerade das Wasser abgraben und dass wir eben keine problemlösenden Persönlichkeiten entwickeln. Und das, glaube ich, ist gerade fundamental wichtig, das in Zeiten wie diesen zu haben. Ich fordere übrigens das kleine Exkurs, deswegen auch nur zwei Unterrichtsformen, die es noch geben müsste. Das eine, ich setze die Kinder immer in die Position eines Agenten, FBI, CIA, Detektiv, whatever. Und gebe immer ein Problem, ein Fall quasi. Ja. Und in dieser Fallakte sind dann meinetwegen auch Lösungsanker, wo du sagst, hier kannst du mal Oma fragen, kannst du meinetwegen eine KI nutzen, kannst du Buch nutzen sogar.
So, bewegender Gedanken, Buch.
So, um sozusagen einen Lösungsweg zu beschreiben am Ende und ein Problem zu lösen. Es gibt so zwei Möglichkeiten. Ich habe eine Lösung gefunden, die ich beschreiben kann und sage, geil, hat geholfen, ich habe den Fall gelöst, Akte zu. Oder ich muss sagen, ich kriege den Fall nicht gelöst, weil irgendwie scheitere ich an verschiedenen Ecken. Das heißt, ich lerne, die Welt besteht nur aus Problemen, aber macht ja nichts. Ich kann mich ja auf den Lösungsweg begeben. Ich löse das halt irgendwie oder suche mir Hilfe, um es zu lösen. Das heißt, Kinder lernen schon, mit Problemen umzugehen. Und die zweite Art und Weise, die du eben auch angesprochen hast, ist das Mentale, dass ich im Grunde genommen Kinder immer nur an Dilemmata lernen lassen müsste. Und sagen muss, pass auf, wir haben Entscheidungssituationen, Situation 1, beschissen, Situation 2, noch beschissener und trotzdem müssen wir uns entscheiden, weil das die Aufgabe ist. Damit lernt man ja Gewissensentscheidung, man lernt auch Rücksichtnahme und man lernt auch tatsächlich Respekt und Toleranz dabei. Und wenn ich nur noch diese beiden Formen habe, da kann ich alle Themen dieser Welt reinpacken und übrigens auch Fächer verbindend reinpacken. Die Welt besteht übrigens auch nicht aus Fächern, aber wir arbeiten halt so.
Ja.
Wäre das ein großer Gewinn.
Voll. Kennst du die Alemann-Schule in Budapest?
Klar. Ja, ne? Und Stefan Rupana, geniales Buch, absolut.
Ja, mit dem habe ich auch schon gesprochen. Das wäre für mich, ne? Da ist ja selber Lernen, Lösungen finden, ist da ja auch Programm. Ja, also wir graben uns selber das Wasser ab. Das sehe ich genauso, weil unsere Kinder was können müssen. Also einmal diese Problemlöse-Mentalität, aber das Mentale auch von Selbstwirksamkeit. Also das lernen sie ja nicht. Wenn wir das mal umdrehen, wenn Kinder ehrlich sagen dürften, wie sich Schule im Moment für sie anfühlt, also es gibt ja die Schülervertretung, die das so schon ein bisschen laut macht, was hast du gehört? Also was ist das, was so, wenn Schüler selber sprechen können und sagen, wie fühlt sich Schule an?
Ehrlicherweise von ganz vielen Schülern, und zwar übrigens nicht nur in Deutschland, sondern können wir die Dachländer mit reinnehmen, die sagen, es interessiert sich doch sowieso keiner für uns. Das ist der schlimmste Satz. Wenn Kinder in der Schule sagen, unsere Meinung zählt nicht und es interessiert sich keiner für uns, dann finde ich das ganz schlimm. Also, ne, das ist, Kinder haben ja teilweise gute Ideen und Demokratie ist nicht immer gleich Partizipation, dass ich mal ein Kind mit auf ein Panel setze oder mal eben höre und dann sage, vielen Dank für deine Meinung, aber weiter nicht. Dann ist das, finde ich, der Dolchstoß für jeden, der doch im Bildungssystem arbeitet, wenn ein Kind sagt, ihr interessiert euch doch nicht für mich. Wozu gibt es denn Schule? Die ist doch einzig und allein für die Kinder da. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das übrigens auch teilweise Kollegen gesagt habe, es mag ja sein, ja, das ist ein belastender und ein belasteter Beruf. Und ja, Lehrkräfte stehen sehr unter Druck, weil auch dort das System nicht mehr funktioniert. Und trotzdem kann ich doch als erwachsener Mensch, als Lehrer nicht nur meine eigene mentale Befasstheit in den Vordergrund stellen, sondern ich muss doch so viel Resilienz haben, dass ich sage, alles klar, ich muss zusehen, dass ich meine Kräfte so haushalte, dass ich jeden Tag für die Kinder da sein kann. Wenn das bedeutet, ich kann meinen Unterricht nicht so gut vorbereiten, whatever, ich hätte immer Beziehungsarbeit first gemacht und ich wäre dann laut geworden, aber nicht im Sinne von, ich kriege zu viel E-Mails und das ist mir alles zu viel Struktur, sondern ich habe zu wenig Zeit für die Kinder und ich möchte da was ändern, weil deswegen wäre ich doch Lehrer.
Ja, also ich habe ja selber 3 Semester auf Lehramt studiert. Ich habe es dann abgebrochen, weil ich gemerkt habe,
Und hast du im Lehramtsstudium überhaupt die Idee gehabt, dass das irgendwas mit Schule zu tun haben könnte?
Also ich hatte nicht die Idee, dass es was mit Schule zu tun hat, aber ich hatte noch viel schlimmer nicht die Idee, dass es was mit Kindern zu tun hat.
Richtig.
Also ich wurde zum Fachidioten ausgebildet in meinen beiden Wahlfächern und habe dann gesagt, ey Leute, sorry, ich wollte mit Kindern arbeiten, so, ne? Und aber das andere, was du jetzt sagst, ist so die Mentalität der Lehrkräfte. Lass uns mal kurz dahin gucken. Jetzt bist du ja aus dem Fach. Ich gehe öfter in Schulen, wenn ich das so sage, Bindung vor Bildung. Also das Einzige, wo ihr immer investieren sollt, ist Bindung, weil sonst funktioniert Bildung gar nicht. Dann kommt oft Ja, das haben wir aber keine Zeit.
Ja,
Als so,
genau.
ne? Und dann stehe ich da fassungslos und denke, Bindung, ey, da brauche ich keine Zeit für. Das ist ein guten Morgen im Flur.
Ja.
So, ne? Wie der Stefan Rupana sagt, dass er seinen Leuten erstmal beigebracht hat, alle Schüler zu grüßen. Und auf
Ja.
einmal wurde was anders. Und das andere ist, welche Haltung und Selbstverständnisse haben Lehrkräfte?
Das ist für mich ein ganz schwieriges Thema, weil ich fühle mich dann manchmal so ein bisschen als Nestbeschmutzer, ne? Ich bin ja selber Lehrkraft, aber ich glaube, wir müssen es auch einfach mal beim Namen nennen und sagen, Leute, was erwarten wir von einer Lehrkraft? Und ich glaube, eine Lehrkraft muss eine Persönlichkeit sein, an der ich mich wirklich orientieren kann. Das heißt, ich muss etwas zu erzählen haben und Kinder müssen bei mir im absoluten Fokus stehen. Und die Älteren von uns, die jetzt vielleicht mal zuhören, die kennen noch diese typischen Pepe der Paukerschreck und Peter Alexander Filme, Hurra, Hurra, die Schule brennt. Wenn nicht, lohnt sich das übrigens, gibt es bei YouTube ganze Filme, sich das mal anzuschauen, Hurra, die Schule brennt, wo der Lehrer plötzlich auch mal Kinder am Nachmittag einlädt, wo er weiß, was die Kinder machen, wo er sich interessiert. So, und das ist für mich Lehrkraft, ne? Zu wissen, wie geht es dem Kind und zwar jedem in meiner Klasse. Und wenn wir auf das heutige Bild schauen, dann habe ich ganz oft Referendare aus dem Studium bekommen, die in ein Modell gequält wurden, im Sinne von ganz minutiös zu planen, wann ist mein Einstieg, wann ist meine Sicherung, wann ist sozusagen die Erarbeitungsphase. Ein bisschen mit Plus und Minus durfte man die Kinder noch belegen, ob die gut oder schlecht sind sozusagen. Und das war's. Und ich habe leider auch viel zu oft erlebt, dass genau dieses Klagen da ist im Sinne von, also was tut man für uns? Und ich bin belastet und mir ist es zu viel Bürokratie. Silke, du schickst zu viel Mails und so weiter und so fort. Und ich
Ja.
dachte, okay, Leute, ey, wir sind erwachsen und hochbezahlt übrigens mit sehr vielen Absicherungen. Das muss man einfach auch mal dazu sagen. Da muss man auch etwas erwarten können. Und jetzt setzt sich dem entgegen, dass es aber auch viele Lehrkräfte gibt, die sich wunderbar für Kinder interessieren und die wirklich das Problem mit Zeit haben, die unter Druck stehen und sagen, einerseits, dieses fucking alte System macht mich irre, weil ich diese Klassenarbeiten schreiben muss, weil dann vielleicht Schulleiter dort sind, die das nicht verstehen, dass Bildung oder dass Bindung vor Bildung kommt. Und sagen, was ist da los und was machst du? Und immer dieses, du redest ja nur, du arbeitest ja gar nicht so nach dem Motto. Das ist
Ja.
das nächste große Problem. Das heißt, es muss sich ja eine Grundsatzhaltung ändern, in der wir mal neu definieren, warum kommen Kinder in die Schule? Nämlich, um dort ja, aufgefangen zu werden, um Vorbilder zu erleben, um normative Orientierung
Nee,
übrigens
also
auch
Silke,
zu
das stimmt
bekommen.
jetzt nicht, ne? Also ich meine, Schule ist nicht für Erziehung da und wir brauchen hier keine Vorbilder.
Also
Wir sind hier Wissensvermittler.
Gott sei
Jetzt,
Dank
was
gibt
soll
es
denn
doch
da?
den
Was
Erlass.
erzählst du hier?
Bildungs- und Erziehungsauftrag. Und ich habe vor kurzem meinen Instagram-Post abgesetzt, Gunda, der genau in diese Richtung geht, was du gerade gesagt hast, ne? Weil ich so oft lese, das ist aber Aufgabe der Eltern. Dann sage ich,
Ja.
ja, schön, dann steckt sie in Knast, wenn sie ihre Aufgabe nicht machen oder gib ihnen, keine Ahnung, 100.000 Euro, die sie zahlen müssen, weil sie es nicht machen. Aber ich habe doch keine Handhabe. Das heißt, ja, ich finde das auch scheiße. Ich würde zu jedem Elternhaus fahren und sagen, kümmere dich um dein Kind. Aber wenn ein Kind diese Eltern nicht hat, dann können wir doch nicht noch weiter mit dem Finger zeigen und sagen, deine Eltern müssten aber, sondern dann muss Schule doch greifen und das müssen wir auffangen.
Ja, aber das ist ja so eine ganz andere Sicht von Schule, ne? Also
Ja.
du beschreibst wunschgemäß einen Ort, wo Kinder sich wohlfühlen und sagen, hier bin ich gerne und hier ist mein Anker. Ich bin voll bei dir. Und trotzdem braucht es ja so viele Komponenten dazu. Lass uns noch mal kurz bei den Lehrkräften bleiben. Ich erlebe das wie du. Es gibt solche, die ihr Privatvermögen in die Ausstattung des
Ja,
Klassenraums stecken
absolut.
und da einen Ort zaubern, wo man sagt, wow, und dann gibt es die, die sagen, dafür habe ich keine Zeit, das haben wir schon immer nicht gemacht, das machen wir jetzt auch nicht. So, ne? Also da zwischen der Range bewegen wir uns. Und gleichzeitig denke ich so, also ich als Therapeutin, ich musste Selbsterfahrung machen. Ich musste mir meine Baustellen angucken. Und wenn ich jetzt gucke, wie die Ausbildung aussieht für Lehrkräfte, wie du sagst, so minutiös, dann machst du die Minute das, die Minute das. Und diese Eigenreflexion zu sagen, okay, die Chantal, wenn die was sagt, dann bin ich auf 180 bei meiner Kollegin, sagt die Chantal das Gleiche und da passiert gar nichts. Aber der Kevin macht was auch immer und dann geht die hoch. Es hat ja immer was auch mit der eigenen Erfahrung zu tun und das eigene, ja, zu Corona, da gab es Lehrkräfte, die haben, also da gab es schwarzen Bildschirm als
Ja.
Unterricht, weil sie nicht bereit waren, ihre
Ja.
Wohnzimmerwand zu zeigen. Und deswegen ist dieses Bild von Lehrkraft. Dann gibt es das Bashing von wegen, ja, ihr Lehrkraft, ihr seid ja sowieso faul, ihr arbeitet nur einen halben Tag, habt 12 Wochen Ferien, Urlaub im Jahr, was macht ihr ja eigentlich? So, ne? Also, es ist so ein, wir brauchen ein neues Bild, finde ich, von außen. Eine neue Wertschätzung, zu sagen, ey, ihr seid die, die unsere Kinder begleiten, betreuen, aber es braucht auch, finde ich, ein neues Selbstbild. Wer bin ich denn? Ich bin ja keine Autoritätsperson als Lehrkraft, nur weil ich studiert habe und ein bisschen mehr Wissen habe. Also das ist ja die Autorität bei Wissen und die sinkt gerade, weil Wissen kriegen sie überall her.
Ja,
Und wenn ich
genau.
dann meine Autorität nicht aus mir selber, dann ist doch am Arsch. Also Entschuldigung.
Ja. Aber weißt du, Günther, das ist genau der Punkt, was ich eben auch versucht habe, mit dem Vorbild, Bild quasi zu zeigen. Denn am Ende des Tages muss ich doch ein sehr, sehr starker Mensch sein, der in der Schule ist. Das heißt, ich muss ja, theoretisch müsste ich bin mir nicht mal sicher, also die Form des Studiums ist ja sowieso falsch, ne? Aber ich würde es ganz anders auch aufbauen. Man bräuchte ja erstmal ein Assessment Center, dass man versteht, was für eine Persönlichkeit bin ich. Was weiß ich, von der Familienaufstellung zu, keine Ahnung. Oder ich muss selber sozusagen mal mich analysieren lassen, wer bin ich denn
Ja,
eigentlich?
DSG, Persönlichkeitsmodell, was auch immer. Also, ne, gibt es ja tausend
Whatever, genau.
Möglichkeiten.
So genau, aber das würde für mich verpflichtend dazu zu gehören, um erstmal zu sehen, halte ich stand? Ist dieser Beruf für mich sicher? Ich würde auch sagen, dass jeder Lehrer, bevor er überhaupt in die Ausbildung geht, erstmal ein halbes Jahr Sozialpraktikum und ein halbes Jahr Wirtschaftspraktikum machen muss. Einmal, um zu wissen, Moment mal, die Welt funktioniert anders außerhalb der Schulmauern. Da muss man arbeiten, manchmal sogar am Wochenende, also so bis abends irgendwie. Und das war jetzt wieder, der könnte jetzt wieder sagen, ja, ich arbeite auch am Wochenende. Ja, aber ich meine die klassischen Rewe-Verkäufer, die auch samstagsabends um 8 noch an der Kasse sitzen, während man selber schon sagt, oh, ich habe Wochenende. So, und Sozialpraktikum deswegen, um mit Menschen in Notlagen sich auseinandersetzen zu müssen und mal zu gucken, was macht das mit mir? Und dann, glaube ich, ist diese Zeit der Fachlichkeit sowieso vorbei. Das kannst du dir aneignen, jedem Fach, übrigens auch mittels KI sozusagen, ne? Du
Ja,
kannst
kannst dich trainieren lassen,
Da
ja.
musst du richtig Profi werden im Punkto KI und reflektiertes kritisches Denken. Und dann geht es aber doch darum, dass ich im Grunde genommen eine ähnliche Ausbildung habe, wie du sie gemacht hast. Ich bin doch in der Schule auch permanent Feuerwehr, ne? Ich muss einschätzen können, ist das ein Trauma? Spielt der mir was vor? Ist das einfach nur eine leichte Psychose oder ist das nur Pubertät? Das heißt, all diese Einschätzungsfähigkeiten bekomme ich ja gar nicht. Also entweder ich eigne mir das an.
Ja.
Oder ich habe vielleicht ein Naturtalent, dass ich irgendwie ein Gespür habe, aber mindestens habe ich keine Expertise. Und das finde ich sehr fahrlässig, Menschen ohne Expertise mit diesen hochbelasteten Kindern zum Teil
Ja,
arbeiten zu lassen.
voll. Und ich glaube, ich merke so, dass ich da auch drauf steil gehe, weil wir es uns dann einfach machen. Wir sehen die Auffälligkeiten, wir sehen, es
Ja.
funktioniert nicht. Die gehen über Tisch und Bänke, was auch immer, setzen oder sind im Rückzug. Und dann schütten wir den Eimer der Diagnosen aus. ADHS, ADS,
Ja.
Neurodivergenz ist jetzt der neue, ist das neue.
Großes Modewort, ja.
Ja, genau, ist neue Bepperle, ohne zu verstehen, ey, das ist weder ADHS noch ADS noch Neurodivergenz, sondern sie zeigen einfach, ich komme mit was nicht klar.
Richtig.
Und
Einfach auch
manchmal
mal
ist es
Kinder.
genau
Ja.
so, ne? Aber da wir sie ja konform halten müssen, müssen wir was finden, ihnen Bepperle aufdrücken, damit wir irgendwas haben, womit wir es erklären können und ihnen Abhilfe schaffen, womit wir aber eine Symptombekämpfung machen. Gehe ich auch völlig steil drauf. Ja, du hast es so schön genannt, die Lehrkräfte müssten ganz anders geschult sein. Ich weiß nicht, kennst du auch Ricardo Leppe? Ich muss mal gerade, ja, der sagt halt so ähnlich wie du, man müsste Praktika machen und auch in Schule. Und die, die das bewerten, sind die Kinder, die Schüler.
Ja, bin ich gut.
Die
Bin ich sofort
sagen,
dabei.
ne,
Ja,
weil die
ja.
spüren ja sofort, ist halt jemand, der für mich Vorbild ist, an dem ich mich reiben kann, der mich aushält. Oder ist es einer, der sofort einen bricht und eigentlich, und ich finde, dass tatsächlich die Motivation, warum jemand Lehrkraft wird, ist so ähnlich. Ich nehme jetzt ein anderes Beispiel wie Erzieherin. Ich habe in meiner psychotherapeutischen Praxis ganz viele junge Mädels gehabt, die richtig Scheiße erlebt haben und dann natürlich schulisch auch nicht so geil
Ja.
aufgestellt waren und die dann immer gesagt haben, ja, ich werde Erzieherin. Ich sage, warum denn? Ja, mit Kindern kann ich. So, ne? Selber völlig fertig. Also komplex traumatisiert, aber ich werde Erzieherin, weil mit Kindern kann noch jeder. Wo ich
Ja.
denke, nee, mit Kindern kann nicht jeder. Also ich weiß als Therapeutin, stecke mich in den Kindergarten, ich bin lost, lauter kleine Kinder, ich kriege die Vollkrise. Ich habe Lehramt 6.2 studiert, weil ich gesagt habe, so ab 14, da sind die mir fein. Vorher, Grundschule,
Ja.
Vollkatastrophe. lass mich in Ruhe damit. Ja, und ich habe das gelernt und ich habe Empathie und Liebe und Leidenschaft für Kinder, weil alles, was ich mache, mache ich ja für sie. Und trotzdem muss man ja sich selber eingestehen, was kann ich wirklich gut und leicht.
Und ehrlicherweise, die Grundschulpädagoginnen und Pädagogen und meinetwegen auch die pädagogischen Kräfte, die in der Schule sind, Schulbegleitung, die leisten einen grandiosen Job. Ne? Die haben all die Kinder, wo man das überhaupt noch nicht greifen kann, was da los ist. Und dahinter stehen dann noch so diffuse Elternhäuser von sich gar nicht kümmern, über Überbehüten, über ich weiß das alles besser und du kleiner Lehrer kannst mir gar nichts sagen.
Ja.
Also das ist ja wirklich, was die leisten müssen, jeden Tag, finde ich unglaublich.
Ja, das stimmt. So. Jetzt haben wir einmal die Schülersicht, die kotzen im Strahl und sagen, ey, hier ist kein Zuhause, ich bin eingeschlossen. Jetzt haben wir die Lehrersicht, die sagen, ja, irgendwie bin ich auch mittendrin. Schulgebäude ist noch was. Lass uns einmal, das lassen wir mal raus, weil unsere Schulgebäude, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Also sie sind eine Vollkatastrophe. Ne? Kinder nicht auf Toilette gehen, weil es so ekelhaft ist. Aber lass uns mal die wunderbare Digitalisierung einmal hin.
Oh ja.
So, weil das ist ja auch nochmal so ein weites Thema. Da gehst du ja gerade ziemlich viral mit der Frage so Insta und Co. Vor 14 bitte nicht. Wir verbieten das jetzt, wie andere Länder es vielleicht vormachen. Sag mal deine Haltung dazu. Was ist da eigentlich los? Was brauchen unsere Kinder? Und was geht eigentlich ab gerade? Das ist alles voll bekloppt, oder?